Moin Moin Hamburg.
Moin und hallo zu der Hamburger Insight, der Podcast des Magazins der Hamburger. 100% Hamburg-Liebe im Audioformat. Und heute geht's nach Hamburg-Winterhude, ins Coeur, ein modernes Restaurant, das Fine Dining neu denkt. Locker und nahbar und gleichzeitig auf höchstem Niveau. Zu Gast ist Josh Stragaczynski, Gastgeber, Sommelier und Mitbegründer des Coeur. Gemeinsam mit Küchenchef Paul Decker hat er hier ein Konzept aufgebaut, das moderne und saisonale Küche mit einer starken Wein- und Barkultur verbindet. Der Name Coeur kommt aus dem Plattdeutschen in de Coeur gaan und bedeutet so viel wie eine Auswahl treffen. Und genau darum geht es hier, um die bewusste Auswahl von Produkten, von Gerichten und auch ganz besonders von Weinen. Im Mittelpunkt steht eine moderne Marktküche geprägt von Saison, Regionalität und hochwertigen Zutaten. Als mehrgängiges Menü gedacht, manchmal als carte blanche, aber auch à la carte bestellbar. Immer begleitet von präzise abgestimmten Weinpairings. Doch der Weg dahin war alles andere als klassisch. Josh Stragaczynski ist Quereinsteiger. Kein klassischer Gastro-Werdegang, kein durchgeplanter Karrierepfad, sondern viel Neugier, Learning by Doing und der Mut, einfach zu machen. 2023 geht das Coeur an den Start, ohne fertigen Masterplan, ohne Marketingkohle, aber dafür mit einer klaren Vision. Einen Ort zu schaffen, an dem man selbst gerne Gast ist. Was folgt, ist ein rasanter Aufstieg. Erste Auszeichnungen, wachsende Aufmerksamkeit und schließlich der erste Michelin-Stern. Wir sprechen darüber, wie viel Intuition ein gutes Restaurant braucht, warum Atmosphäre manchmal wichtiger ist als Perfektion und wie man es schafft, Fine Dining zugänglich zu machen, ohne an Qualität zu verlieren. Das ist die Geschichte von Josh Stragaczynski und dem Restaurant Coeur. Aber bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu uns. Der Hamburger, der macht natürlich nicht nur Podcast, sondern ist seit 2008 das großformatige Coffee Table Magazin aus der Hansestadt. Sein Verlagssitz hat der Hamburger im Stella Haus am Rödingsmarkt. Mittendrin, nur einen Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt und mit Blick auf die U3, Elbphilharmonie und den Hafen. Mit Leidenschaft porträtiert der Hamburger Menschen, über die man gerne mehr erfahren möchte. Die Hamburg ein Gesicht geben, immer nachweisbar, Ecken, Kanten und ganz viel Persönlichkeit. Mein Name ist Boris Rogosch und ich habe das große Vergnügen, Ihnen einige dieser Persönlichkeiten in diesem Podcast vorzustellen. Und da ich auch als Foodtalker bekannt bin, liegt mein Schwerpunkt natürlich in Richtung der Kulinarik, der Gastronomie und beim guten Essen. Und jetzt ganz viel Spaß mit Josh Stragaczynski vom Restaurant Coeur in Hamburg-Winterhude. Josh, moin.
Moin.
Ich freue mich, hier zu sein im Coeur. Du heißt Joshua, aber du nennst dich Josh.
Ja.
Und dein Nachname ist Stragaczynski.
Stragaczynski, genau.
Und den kürzt du auch ab?
Stagler, ja. Alles muss abgekürzt werden.
Ja?
Ja, klar.
Ist Coeur auch eine Abkürzung?
Coeur ist eine Wortkreation, keine Abkürzung per se. In der Coeur gaan, ein Auswahltreffen. Wir haben das Wort Coeur dann so ein bisschen abgewandelt und ist sozusagen der Kurfürst, der hat den König auserkoren. Daher kommt das vom Wort her, von der Herkunft. Das
der
heißt,
Kurfürst hat den König auserkoren.
Oder die Fürsten.
Ja, ja, ja.
Und so, die erlesene Wahl sozusagen.
Ja.
Die Auswahl. Die Auswahl der Natur an unsere Zutaten und die Auswahl unserer Küche für das Menü. Das war die Sinnebene hinter dem Namen.
Ja, das ist aber ganz schön. Finde ich ganz schön.
Ein bisschen versteckt.
Ja.
Aber
das Coeur, ist, also man wird ja auch so irgendwie denken, ja.
Herz.
Herz.
Ja, ich sage immer so, das war eine Worthülse, ne, am Anfang. Ja. Und die wollten wir dann mit dem Sinn irgendwie erfüllen. Und ich hoffe, wir haben es geschafft jetzt.
Als ihr hier angefangen habt, wann war das? 2023, ne?
Genau.
Wusstet ihr da genau, wo ihr hin wollt? In welche Richtung ihr gehen wollt?
Ich glaube, da gibt es viele Antworten auf diese Frage. Wenn du Paul fragst, ist, glaube ich, noch was anderes. Also aus Küchenperspektive. Wenn du Kai fragst, unseren Sous-Chef, wir haben ja alle irgendwie Visionen und Ideen. Aber wenn du mich jetzt fragst, und ich sitze ja hier mit dem Mikrofon.
Die anderen haben ja jetzt keine Chance.
Genau. Überhaupt nicht, nein. Ich erzähle das immer so ein bisschen profan, aber es ist tatsächlich eigentlich fast schon fahrlässig gewesen. Aber ich erinnere mich am ersten Service oder die ersten 3 Servicetage, natürlich komplett wild. Und wir schicken halt diese 3-Gang-Menüs und das war für mich schon so, wow, 3 Gänge, wow. Und die Leute auch, 68 Euro für 3 Gänge, ne? So, alter Schwede, was geht denn hier jetzt ab? Macht ihr jetzt Menüküche? Mhm. Und ich war so ein bisschen so, ja, 3-Gang halt, ne? Und Paul sagt mir nach 3 Tagen so, okay, ab Samstag dann 5-Gang. Und ich habe ihn dann mit so ganz großen Augen angeguckt und meinte, 5 Gänge, bist du dir sicher? Und er so, ja, was glaubst du denn? Und ich glaube, wir beide wussten, also ich wusste nicht so richtig, was hier abgeht.
Aber ihr müsst doch ja irgendwie zusammengesessen haben und den Plan gemacht haben und,
ja,
haben
also
und
der
die
Plan,
Strategie entwickelt haben.
Der Plan war sehr energetisch, sehr, sagen wir mal so, auf menschlicher Ebene haben wir uns blind verstanden. Aber ich glaube, wir wussten nicht so richtig, was wir hier eigentlich tun wollen. Und also ich möchte es niemandem so empfehlen, wenn er gründet.
Ja.
Aber ich bin eigentlich so ein klassischer Overthinker.
Du bist doch eigentlich Betriebswirt, oder nicht?
Ja, ja. Und habe auch immer alles im Leben so oft hin und her gedacht, das muss so sein. Ich bin eigentlich der Typ, der mehr denkt als macht, leider. Aber in diesem Fall, was das Curl angeht, haben wir auf jeden Fall mehr gemacht als gedacht. Und ja, ist vielleicht einer der schönsten Projekte so in meinem Leben. So, und das war sehr spannend, aber wir sind wirklich planlos hier rangegangen.
Gab es dann auch die 5 Gänge?
Es gab die 5 Gänge am Samstag und dann habe ich erst verstanden, dass wir wohl ein Gourmet-Restaurant sind. Also Casual Fine Dining und mein Gott, habe ich das oft gesagt. Casual, das war mir so wichtig. Diese Hemmschwelle am Anfang. Ich meine, das Thema ist ja so, keiner kennt dich. Du gehst in ein neues Restaurant, gehst mit einem Preisgefüge und einer Struktur und einem Anspruch ran, wo dann natürlich, also hier kommen Nachbarn und von ich möchte jetzt einen Schnitzel bis mal reingucken und dann plötzlich so Menü, okay. Das ist ja erstmal eine Hemmschwelle und überhaupt ein Thema, was man auch betriebswirtschaftlich Marketing irgendwie verkaufen muss.
Wir müssen dazu vielleicht sagen, ihr seid hier in einer, ja, es ist eine klassische Wohngegend mit Geschäftszeilen in einem schicken Viertel in Hamburg.
Mhm.
Was sind das eigentlich? Winterhude oder Harvesterhude schon? Oder wo seid ihr da? So ein bisschen Grenz.
Dreiländerdreieck. Ja.
Drei Länder? Winterhude, ja. Harvesterhude und?
Und Eppendorf.
Und Eppendorf.
Ne? Also wir sind hier an der Streeckbrücke. Ab der Streeckbrücke gehen wir rüber zu Harvesterhude und dann ist ja Klosterstern sozusagen fast schon wieder Eppendorf rüber. Und wir sind faktisch politisch Winterhude.
Und ihr seid in den Räumen eines, ja, das war eigentlich immer schon Restaurant hier, nicht? Also
ja.
Ich kenne das auch von früher. Früher war es mal das, glaube ich, das Schmitz, dann war es die Luise.
Genau.
Dann gab es irgendwie noch was, oder?
Nee, das waren wir dann. Also ja. Wir waren dann die Nächsten. Luise war 18 Jahre. Wir haben es auch gut gemacht, hatten auch einen großen Stammgast. Publikum und Schmitz war wohl legendär, also das war vor meiner Zeit, aber viele von den NDR-Reportagen und Reportern und so ein bisschen B-Promis aus Hamburg waren wohl immer hier und
ja.
Das höre ich immer noch, das war vor meiner Zeit, aber ja, wir haben hier einen Bestandsschutz, ich glaube seit 1918 ist hier Gastronomie-Konzession und wir dürfen das weiterführen in einer ganz anderen Form, aber es ist ein besonderer Standort, eine besondere Straße, Nachbarschaft. Und ich ganz ehrlicherweise konnte ich es am Anfang dann irgendwann nicht mehr hören, dass die Kollegen gesagt haben, ja, aber ihr seid ja in der Ecke, das läuft ja von alleine.
Mhm.
Und das ist ganz spannend, dass wir tatsächlich, kann ich das gar nicht bestätigen. Also wir sind super glücklich, jetzt hier zu sein. Wir haben von Anfang an einen Businessplan geschrieben, dass wir einen Standort suchen, der, also die Leute sollen da hinkommen und wissen, worauf sie sich einlassen. Ich glaube, wenn wir am Jungfernstieg wären, dann hätten wir am Anfang sehr viel Probleme gehabt mit unserem Konzept.
Mhm. So habt ihr euch eingebettet, aber in eine, sagen wir mal, bestehende Struktur, auch wenn du sagst, die Stammgäste von früher waren Schnitzel gewohnt.
Ja, das möchte ich gar nicht so runterreden. Wir alle lieben ja ein gutes Schnitzel, aber ich glaube, was hier vorne in Luise gemacht wurde, das war super. Also die haben gut gekocht, die hatten ein solides Niveau. Es waren aber halt die Klassiker. Und eigentlich Hausmannskost und gemütlich. Es war so ein bisschen das Wohnzimmer der Nachbarschaft. Und auch einen sehr soliden Mittagstisch, den wir natürlich nicht fahren können. Oder was heißt natürlich, den wir nicht haben. So, das kriegen wir nicht hin. Und das war eine der Anfragen am Anfang. So.
Ja.
Mittagstisch.
Ja. Naja, gut, aber vielleicht gehen wir nochmal dahin. Also ihr habt dann 5 Gänge geschickt. Man kann aber auch à la carte bestellen.
Ja, bis heute.
Bis heute. Und das ist ja auch eigentlich eine sehr, sehr schöne Gelegenheit, finde ich, euch kennenzulernen. 100%. Auch wenn man nur mal so, da komme ich wieder auf die Nachbarschaft, eigentlich nur mal reindroppen möchte und vielleicht auch nochmal später unterwegs ist und sagt, da kriege ich auch vielleicht nur, wenn Platz ist an der Bar, noch einen Snack.
Und ja, also das ist ja auch...
Und ein schönes Glas Wein.
100%. Das ist ja auch das, was wir... predigen ist das falsche Wort. Und ehrlicherweise sind wir mittlerweile bei den Reservierungen, sind wir wirklich 95% sind wir bei Menü. Ja. Das ist auch die... Also das ist auch die beste, größte Erfahrung, das Erlebnis, was das Kör bietet. Das ist unser USP und das ist auch unser Aushängeschild. Das Überraschungsmenü. Zurücklehnen, genießen, Spaß haben, sich darauf einlassen. Das ist das, was wir am besten können. Aber wir sind das Schweizer Taschenmesser der Gastronomie.
Boah.
Wir haben eine Bar.
Kommen über die Marketing-Sprüche raus. Ja,
wir haben eine Bar für einen Whisky Sour, für Negroni. Wir haben Austern, einfach nur so, für ein Glas Champagner und eine Auster, wenn man aufs Taxi wartet noch.
Herrlich, ja.
Vom Dinner woanders oder für nach dem Dinner woanders. Also wir haben schon wirklich viel Auswahl, so gastronomisch. Und das ist eben das, was uns auch ausmacht, glaube ich. Und natürlich das à la carte. Das à la carte ist ehrlicherweise natürlich die Zusammenstellung aus dem Menü. Man kann die Gänge einzeln bestellen. Und dazu haben wir noch eine Auswahl von einem zweiten Hauptgang, wenn man Lust hat auf Fisch. Und das ist alles super gekocht, super lecker und macht echt Spaß. Also auch an einem Montagabend. Geheimtipp. Montagabend hat alles zu. Haben wir viele Nachbarn, viele Stammgäste. Und das ist schön, dass wir das anbieten können und auch gerne tun.
Hm. Nun ging das ja bei euch relativ schnell alles, ne? 23 geöffnet, dann irgendwie, wann war das? In welchem Monat?
Im letzten Quartal. Wir haben Mitte September haben wir geöffnet.
Ja.
Ja. Und dann ging es irgendwann so richtig los im Oktober natürlich. Und Oktober. September 23 mittlerweile. Und nicht ganz 2,5 Jahre.
Ja. Und dann ging es ja auch relativ schnell los mit den ersten Auszeichnungen, ne?
Ja, also wir hatten schon eine zähe Startphase, um nochmal so ein bisschen zurückzugehen, auch mit Nachbarschaft und generell. Die ersten 6 Monate haben wir ja um Gäste gekämpft. Das Ganze war schon kein Selbstläufer. Und dann würde ich sagen, also die erste Plakette, so ist ja nicht, dass man das dafür tut, aber es war spannend. Es gibt so einen coolen Guide oder Guide aus Skandinavien. 360, 360 heißt das. Und da geht es um Nachhaltigkeit, ökologisch, aber auch natürlich Nachhaltigkeit in allen Formen. Und die waren hier und die waren super interessiert und haben gesagt, hey, wir zeichnen nur aus. Und wir waren einer der ersten Restaurants in Hamburg, die für Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurden.
Cool.
Und das war so das erste Mal, dass wir gesagt haben, wow, cool, so, da waren wir ganz neu. Und das, was dann wirklich relevant war für Hamburg und auch so, wo wir angekommen sind, war dann im April 24, gutes halbes Jahr später, da hat uns dann die Szene Hamburg als die Neueröffnung des Jahres zelebriert und das war medial wirklich wichtig für uns und wir waren in der Presse, wir haben einen Fernsehbeitrag bekommen. Und ich würde sagen, da ging es dann los mit der Entwicklung, so die wir jetzt in den letzten 2 Jahren seitdem, so ziemlich genau jetzt 2 Jahre her, erleben durften. Und wir sind super dankbar und sind super froh. Wir arbeiten sehr viel dafür. Es ist nicht so, dass es vom Himmel fällt.
Nun haben wir das ja eben gehört, so mit dem Plan und wie das so war. Also ja. Businessplan hattet ihr, aber war denn das Ziel, dann auch relativ schnell irgendwie in diese ganzen Auszeichnungen zu kommen und dann klar natürlich auch die Auszeichnung, also den Michelin-Stern zu bekommen, der dann ja auch doch recht zügig kam?
Ja, Juni 25, also schon zügig, unter 2 Jahre. Ich bin immer ein großer Freund von Transparenz und der Businessplan war sehr solide, sehr sogar. Das war auch der Grund, warum wir das hier überhaupt machen konnten. Wir hatten eine schöne Konstellation auf dem Papier und wurden finanziert. Und in der Finanzierung muss man ja auch messbare Ziele setzen.
Ja.
Und ja, die Ambition, jetzt im Nachhinein kann ich es ja sagen, war 5-Jahres-Plan, eine Listung im Guide Michelin und in Restaurantranglisten.de.
Ja.
Top 25 in Hamburg, das war so, wow, unser super ambitioniertes Ziel, wo wir gesagt haben, hey, wir stecken lieber ein bisschen hoch und wenn es dann Top 30 ist, alles gut. Ja, und das ist natürlich verrückt jetzt im Nachhinein, dass man sieht. Und
nur waren es 1,5 Jahre und Ranglisten seid ihr wo?
Ich verfolge das nicht so sehr.
Oh,
ihr müsst euch mal gucken, ich habe es letztes Mal reingeschaut. Ich glaube irgendwo auf jeden Fall unter den 20. Ja,
ja unter den Top 20.
Ja, ja irgendwie sowas.
Ja, Ziel zu früh erreicht. Und wurde dann nachjustiert?
Nee.
Wurden dann neue Ziele definiert?
Nee, ehrlicherweise nicht. Nee. Also das haben wir nicht getan, nee. Also, ja, kann man das jetzt natürlich aufarbeiten. So, dann kam diese Neueröffnung, das war kein Ziel, das hatten wir gar nicht so auf dem Zettel, aber das war super wichtig. Da haben wir gemerkt, dass es natürlich auch ein gutes Marketing ist. Wir hatten einfach kein Budget für Marketing und das muss man sich wirklich nochmal überlegen im Nachhinein. Tipp für alle, die gründen wollen, das ist wichtig. Und wir hatten einfach Glück und die Freude, dass wir halt durch die Leistung und die Anerkennung dann irgendwie das Marketing bekommen haben. Also haben wir gemerkt nach der ersten großen Auszeichnung, ja, das ist natürlich super. Ne? Aber ich bin wirklich, und ich sage das nicht, weil ich so ein Romantiker bin oder weil wir so nobel sind, aber man macht das nicht für die Auszeichnung. Also wir machen das für unsere Gäste. Wir machen das für uns auch selber. So viel Ego ist ja auch dabei zu sagen, ich möchte selber Spaß haben an diesem Job und stolz sein darauf.
Das ist ja das Wichtigste.
100%. Oder? Es geht um die Gastlichkeit.
Ja.
Es geht darum, dass wir einen Austausch haben.
Und dass du jeden Abend mit einem guten Gefühl rausgehst. Und
ja, natürlich gibt es auch mal Abende, wo man nicht mit einem guten Gefühl rausgeht.
Aber die Zielsetzung ist es
ja,
schon.
Und,
ne?
Und wir sollen den Fokus setzen auf das, was im Restaurant ist und nicht, was an der Wand draußen klebt. Und ja, das natürlich, wir haben jetzt die Auszeichnung und dann ist es mal so leicht zu sagen, wir machen das nicht dafür. Wie gesagt, ich bin großer Freund von Transparenz. Gottes Willen, das hat uns viel geholfen.
Naja, und es ändert ja auch viel, ne?
Es ändert viel. Es ist ein Einfluss. Also wie oft werde ich das gefragt? Und dann kommen auch die ersten Gäste. Wollt ihr den zweiten Stern? Und jeder, der ein bisschen Ahnung davon hat, weiß, dass das gut gemeint ist zwar, aber natürlich, ja, das ist eben, also zurück zur Frage. Nein, wir wollen jetzt nicht den zweiten Stern.
Ich habe dich nicht gefragt.
Nee, aber ich meine nur so, wir haben jetzt nicht irgendwie gesagt, jetzt justieren wir nach und weiter und weiter und weiter. Also das ist eine super schöner Meilenstein. Alles, was passiert, auch 3 Hauben von Gourmillon im Januar 2024, das darf man nicht unterschätzen. Und ein super toller Artikel und eine super gute Auszeichnung, worauf wir sehr stolz sind. Aber ja, das Ziel ist, dass wir weitermachen und dass wir unsere Stammgäste und die Leute, die uns kennen, dass die halt auch verstehen, dass wir immer noch so weitermachen wie am Anfang, weil ich glaube, das ist das Geheimrezept gewesen vom Chör.
Hm.
Ehrlich.
Was hat sich denn geändert dann mit dem Stern? Also da ändert sich auch schon was beim Publikum, die sagen, ach, jetzt habt ihr einen Stern, jetzt werdet ihr ja, ne? Jetzt wird es ja alles anders hier.
100%, ja. Also ich glaube, das ist auch einer der vorurteilsbehaftesten Dinge, die ich in meiner beruflichen Karriere hier erlebt habe, dieses Thema Stern auch. Wir Deutschen sind ja alle Bundestrainer, wenn WM ist.
Ja, genau.
Und wir sind alle Gesundheitsminister, wenn Corona ist. Also wir haben ja einfach super starke Meinungen. Und so ist es ja auch, dass jeder irgendwie Sternekoch ist oder denkt zu wissen, wie dieser Guide Michelin seine Sterne verteilt. Und ich kann es wirklich, das kann ich selbstbewusst sagen. Ich habe den Prozess mitgemacht von No Name zu einem Stern. So. Und die meisten Meinungen sind komplett daneben. Und ja, zurück zu dem Thema, was hat sich geändert? Wir haben uns gar nicht so groß verändert. Wir haben ja Selbstbewusstsein. Wir dürfen auch mal sagen, bis hierhin können wir mitgehen, bis dahin nicht. Wir haben eine super Auslastung. Der Weinumsatz und das Weinthema hat sich stark verändert. Der Schnitt an Menü ist höher gegangen zu à la carte. Die Wahrnehmung, das Marketing, also schon viele große Kennzahlen, die sich verbessert haben. Aber von der Küchenstilistik würde ich jetzt nicht sagen, die Küche hat noch einen draufgelegt, doch, auf jeden Fall. Das ist einfach auch das ist nochmal so ein Push, man hat das gemerkt, das ist so eine richtige Bestätigung. Wir haben uns den Stern tätowiert, so, das ist schon etwas, wo man sagt, Mann, da ist man voll stolz drauf und das gibt so einen richtigen Push, ne? Aber jetzt zum Beispiel, ich meine, die neue Verleihung kommt im Juni. Und die Angst, das zu halten oder dieser Druck, das ist ja dieses größte Thema in den Köpfen der meisten Menschen. Wollt ihr überhaupt den Stern? Wie oft habe ich das gehört? Ja. Oh mein Gott, ich kann das nicht mehr hören.
Habt ihr den, wollt ihr ihn auch wirklich annehmen?
Ja, so. Und wer sagt denn so, als wenn das so ein Brief wäre, wo steht, nimmst du den an, nee, ja oder nein?
Lass ich zurückgehen zum Absender.
Also ich weiß nicht, das war ja einmal, glaube ich, ein Interview, ein Berliner bekannter Gastronom, der irgendwie den, aber also da ist so viel gefährliches Halbwissen dabei. Aber gut, darum geht es jetzt nicht. Wir sind dankbar und wir machen so weiter. Und genau, also ja, im Juni geht es weiter und dann freuen wir uns natürlich, wenn wir den halten. Und wir sind auch sehr glücklich drüber. Aber wir denken da nicht den ganzen Tag dran. Also wirklich nicht.
Nein. Nee, das wäre auch nicht gut, oder?
Nein.
Das ist dann der falsche Fokus, glaube ich.
100%.
Ja.
Und ich weiß noch, wenn ich das kurz noch reinschieben darf, klar. Die Plakette. Wichtig, natürlich wichtig. Die kamen 3 oder 4 Monate später.
Ja.
Und wir hatten in diesen 3 Monaten, also da hatten wir immer noch 2 Gäste am Abend, die gefragt haben, wollt ihr eigentlich einen Stern? Also, ja. Und das fand ich so cool. Das fand ich so, so cool, dass sie faktisch schon im Sternrestaurant
und das nicht,
saßen.
Und das nicht realisiert haben.
Aber das nicht realisiert haben. Und das ist eigentlich genau das, worauf ich stolz bin.
Ja. Ja, das ist cool.
Gar nicht, dass es schlecht ist, ein Sternrestaurant zu sein. Um Gottes Willen, das kann man jetzt falsch verstehen.
Auf der anderen Seite hat es euch natürlich auch Gäste gebracht,
nehme ich mal an.
Natürlich eine andere Visibilität.
Ja.
Auch über Hamburg hinaus. Ja. Da seid ihr schon auf dem Radar und das ist natürlich auch gut. Und man muss sich ja auch immer überlegen, du bist da ja auch noch nicht so lange dabei, ne? Also in dem Geschäft. Dein Partner, seid ihr Partner hier?
Ja.
Paul,
ja.
Der heute nicht da ist, den wir ja gerne mit im Interview gehabt hätten, aber der hat Besseres vor.
Der hat gerade seinen Sohnemann ist geboren.
Ja.
Zweites Kind jetzt.
Glückwünsche gehen raus. Und du erzählst es gleich mal, wie ihr euch kennengelernt habt. Mhm. Aber deine Vita geht ja eigentlich ganz anders, ne?
Ja.
Also, Junge in Buxtehude aufgewachsen, dann ab und zu mal in die große Stadt gegangen. Bist du schon immer gut essen gegangen?
Nee, also ich habe einen ganz familiären Ursprung, was Essen angeht. So. Also wir haben zu Hause gab es immer selbstgekochtes. Das heißt, ich bin sehr, sehr, sehr gut bekocht worden. Aber essen gehen, also ich, wenn ihr wüsstet, also das erste Mal, dass ich, nein, das ist ganz spät, ganz, ganz spät. Also ich bin da wirklich ein Spätzünder so und muss das jetzt ganz hart aufarbeiten in den letzten Jahren.
Ja.
Aber ich habe nichts mit der Fine-Dining-Welt zu tun gehabt. Bis 2021.
Ja, gut, in Buxtehude gab es ja sogar ein Sternrestaurant mal.
Das stimmt, ja.
Eine Zeit lang.
Mhm.
Jens Rittmeier
war
da, genau. Aber das war nicht dein Terrain.
Gar nicht.
So.
Gar
so.
Nicht.
Und dann ist der Josh an die Uni gegangen und hat Betriebswirtschaft studiert.
Genau, also.
Was war denn dein Ziel da? Was wolltest du damals, was hattest du für ein Berufsziel?
Ich hatte eine erste Runde als Maschinenbauingenieur im Studium und ich wollte Autos bauen. Ich wollte Fahrzeugbauer werden.
Ja.
Technik hat mich begeistert. Ich habe einen Leistungskurs Physik und Mathe gemacht im Abitur sozusagen und wollte in die Richtung gehen. Also was ganz anderes. Dann hat sich das einmal ein bisschen verändert, als ich dann auch im Hörsaal gemerkt habe, dass ich nach 6 Stunden Schraubenlehre doch nicht so begeistert über die eigentliche Technik war. Und dann ging es in Richtung Betriebswirtschaft und ich hatte Lust auf Kommunikation. Ja, also Kommunikation. Das sollte Unternehmenskommunikation werden und da habe ich dann auch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit gemacht, in Agenturen gearbeitet, ein bisschen mit der Presse. Ich war also auch während des Studiums da und meine Abschlussarbeit ging um Veranstaltungen, also als Kommunikationsmittel sozusagen.
Ah, okay.
Also wie Erlebnis und Haptik und alles, was man eben nicht digital oder print machen kann, wie das zu der Kommunikation beiträgt, also dem Erlebnis. Und eigentlich, wenn man mal so drüber überlegt, ist es ja genau das, was ich mache. Ich habe jeden Abend hier eine kleine Veranstaltung und
kommuniziere. Jeden Abend habe ich hier ein kleines Event. Und kannst es ja eigentlich auch jeden Tag so gestalten, wie du es möchtest.
Ja, man hat schon einen gewissen
Aber du könntest auch erstmal reingehen und sagen, jetzt gibt es erstmal einen Witz. Ich erzähle jetzt erstmal einen Witz.
Ja.
Könntest du machen, ob sie es jetzt gut finden.
Ja, da müssen sie durch. Ich bin ja der Gastgeber.
Kann ja ein kulinarischer Witz sein.
Kein kulinarischer Witz sein. Ja. Oder wo wir jetzt gerade so ein bisschen rumspielen im Service, ist Socken. Ich trage Glitzersocken. Und Johannes trägt manchmal so pinke Socken. Also das ist so
unser Gestaltungsspielraum.
Unser Gestaltungsspielraum im Service.
Geil. Und wird's wahrgenommen?
Ja, voll.
Ja?
Ja, das sind die kleinen Details.
Glitzersocken
im Service.
Ja, aber da wird drüber gesprochen. Entschuldigen Sie mal, wirst du eigentlich geduzt hier von den meisten Gästen?
Ja, doch, ja. Wir duzen. Wir sind gerne per Du. Natürlich ist Sie eine Form von Respekt. Wenn ein Gast das wiederholt wünscht, dann machen wir das. Und ehrlicherweise ist es manchmal für uns auch ein Maß an, sagen wir mal, Sicherheit, ja, wenn es dann doch Gäste gibt, die irgendwie Lust haben auf Krawall,
also gibt's ja immer mal. Um die Distanz
genau,
zu wahren.
Manchmal ja, ist dann so ein Gesetzesie auch nicht schlecht.
Kommt aber das häufiger vor?
Nein.
Aber also, wenn denn dann mal, ne?
Um Gottes Willen.
Aber dieser eine Gast kann einem richtig was versauen, oder?
Ja. So
die Laune kann man
da
schon.
Ja, ja, aber das ist zum Beispiel auch nochmal zum Thema Stern, so wie gesagt, das Selbstbewusstsein und auch die Ruhe. Oh, das war im ersten Jahr ganz anders. Da musste ja jeder Gast, oh mein Gott, ne? Die kleinste Kritik, ich konnte nicht schlafen und so. Und
jetzt
mittlerweile
ist es
so, man hat immer mal Leute, die einfach dann auch sich hierhin verirren und man kommt nicht zusammen. Und das heißt nicht, dass der Mensch, der hier sitzt, ein schlechter Mensch ist. Aber es gibt Situationen, wo man auch einfach sagen muss, das passt nicht.
Das ist kein Match, ne?
Okay, und dann ist das auch in Ordnung. Wir machen ja auch Fehler. Und da muss man nur gucken, dass man das halt gut managt. Aber ja, da sind wir sehr, sehr stark drin. Also Gastgebertum, mein Team und ich, wir stehen da sehr, sehr gut. Und ja, das ist eigentlich unsere Aufgabe.
Und an dieser Stelle unterbrechen wir für ein klein wenig Werbung. Am 14. Juni in Hamburg findet das Culinary Society Festival der Aromen 2026 statt. Ein neues kulinarisches Highlight für den Norden. 10 Gastköche aus ganz Deutschland, ausgezeichnet mit insgesamt 15 Michelin-Sternen, präsentieren exklusive Signature-Gänge und zeigen, wie spannend moderne Spitzenküche heute sein kann. Gastgeber ist das Sterne-Restaurant Jellyfish, initiiert von Stefan Feeth. Und außerdem mit dabei sind einige der besten Bars des Landes, darunter die vielfach ausgezeichnete Ori Bar aus München sowie die alkoholfreie Bar von Andan aus Hamburg, die zeigt, wie kreativ alkoholfreie Cocktails sein können. Ergänzt wird das ganze Erlebnis durch renommierte Winzer aus ganz Deutschland und entspannte musikalische Vibes bekannter Hamburger DJs. Und außerdem führen 2 renommierte Moderatoren durch das Programm und einer von denen darf ich sein. Freut euch also auf eine außergewöhnliche Genusskombination aus feinster Sterneküche, leckerem Streetfood, großartigen Weinen, tollen Barerlebnissen und das Ganze exklusiv limitiert und in dieser Form einzigartig im Norden. Culinary Society, das Festival der Aromen. Und das Ganze auch in einer wirklich sehr, sehr coolen Location. Den Link zu den Tickets findet ihr in den Shownotes. Und ich hoffe, wir sehen uns dort. Das war die Werbung und weiter geht's mit Josh Stragaczynski. Lass uns nochmal zurückgehen. Mhm. Also Kommunikation, Event, über Events. Das hast du dann, das war dein Fokus, das war deine Idee. Wie lief das weiter?
Ja, ich war...
Weil wir sind ja immer noch nicht in der Gastronomie angelangt.
Nee, wir sind nicht in der Gastronomie. Es ist 2020, Covid kommt auf die Welt, in die Welt. Und ja, eigentlich nach dem ersten Lockdown fange ich an in der Gastronomie. Ich habe immer während des Studiums auch nebenberuflich gekellnert. Das erste Mal bei meinem besten Freund, also heutigen besten Freund. Der hat ein kleines Familienrestaurant. Buchholz in der Nordheide. Ein thailändisches Restaurant, kann ich sehr empfehlen auch.
Oh.
Und da habe ich das erste Mal ein Tablett mit 2 Händen getragen. Ich hatte ein weißes Hemd an, habe mir auch so eine Krawatte und so. Und ich habe gegoogelt Outfit Kellner und dann habe ich das irgendwie zusammengestellt. Also wenn man das sieht, das war wirklich, das war sehr, 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 sehr amüsant. Und das war irgendwann so 2015 vielleicht, so 2016. Da habe ich eine Zeit lang gekellnert, aber gar nicht das, was wir jetzt machen. Und es hat aber Spaß gemacht, mit Gästen zu interagieren. Und long story short ist dann nach dem Studium, wo es dann darum ging, irgendwie seine Karriere zu starten, auch mit einem Anzug und irgendwie, ne, habe ich gemerkt, dass tatsächlich die Gastronomie mir viel mehr Spaß macht. Und dann habe ich den Nebenberuf dann tatsächlich das erste Mal in Vollzeit ausgeübt, 2021. Das erste Mal war ich in der Vollzeit angestellt als Gastronom, obwohl ich studiert hatte. Familie war auch, sagen wir mal, vom Kopf gestoßen.
Not amused.
Ja, ich habe an der Bar gestartet und habe da Cocktails geshakt, weil mir das einfach meistens Spaß gemacht hat.
Und wo war das?
Das war bei Mehmet Kurnas. Grüße gehen raus an Mehmet. Eppendorfer Insel.
Ja.
Neueröffnung. 21 nach dem Lockdown. Und oder 20? Nach dem Lockdown. Und es war die einzige Neueröffnung in Hamburg. Und die ganze Industrie, Getränkeindustrie und die Gäste, das ist so mitten im Eppendorf, große Terrasse, Hammerwetter. Das war super voll. Also es war meine erste Eröffnung so als Angestellter. Und ich hatte gar keinen, ich wusste nicht, wie man Bierfass wechselt. Und ich hatte den Titel Barmanager. Also danke fürs Vertrauen, Mehmet. Aber das war wirklich also unglaublich. Und da habe ich schnell gemerkt, dass ich keine Ahnung habe als Profi. Und seitdem sage ich einfach immer wieder, dass ich gerne lerne. Ich bin neugierig. Ich lasse mir Sachen erklären, auch genauso mit Wein. Ich tue nicht so, als wenn ich die Weisheit, wie sagt man das nochmal in Deutschland?
Mit Löffeln gefressen.
Oh Gott, ja, nee, das habe ich nicht. Ich bin neugierig, ich lerne gerne dazu und mache das schnell und sehr aufrichtig. Und seitdem, ja, war ich dann mal bei Mehmet. Dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, das ist kein Match mehr. Ich habe da mich verändert und dann bin ich gelandet. Ein Freund hat mir gesagt, ein Bekannter meinte so, ja, ich kenne da so einen Italiener in der Hafen City und der sucht noch Leute.
Ein Italiener in der Hafen City?
Ein Italiener in der Hafen City. Ich war so, boah, Hafen City?
Ja.
Nee, ne, also gar keine Lust. Bin dann da aber mal hin, hab eine Adresse bekommen und die gar nicht gegoogelt. Ich hatte ein Leinhemd an, es war richtig warm, mit dem Fahrrad runter, Rennrad, alles voll geschwitzt und Leinhemd offen, wer mich kennt, fast bis zum Bauchnabel. Und dann komme ich da so rein und dann bin ich im Bianc.
Bianc für die, die das nicht kennen, also Zwei-Sterne-Restaurant. Jetzt gerade Ende des Jahres 25 geschlossen worden, jetzt im März neu eröffnet. Genau.
Nochmal ein anderes Thema, genau, ja. Was da jetzt kommt. Aber ich komme da rein.
Da kommst du da rein. Und die sahen da alle ein bisschen anders aus als
die. Die
sahen
ein bisschen anders aus. Und ja, die Bude sah auch ein bisschen anders aus. Ne? Und ich wollte gerade wieder so rausgehen.
Rausschleichen. Doch falsch.
Und dann, Chicho, sagt der Matteo. Und die gucken mich alle an, auch das Team. Ne? Ich war so, was will der denn jetzt hier so? Ne? Und Matteo, muss ich ihm sagen, also der hat mich irgendwie um den Finger gewickelt.
Ja?
Der hat mich richtig um den Finger gewickelt.
Naja, und er muss ja auch erkannt haben, dass du Talent hast.
Ja, aber wie? Also, das war ein Vertrauensvorschuss.
Wirklich. Was musstest du denn machen? Musstest du eigentlich irgendwas machen, um die... Wie? Nee. Sprechen? Nee.
Ich war da, wir haben uns gut verstanden.
Musstest du was einschenken? Musstest du Gläser...
Gar nichts.
Ein Tablett tragen? Irgendwas
machen?
Ich
saß da verschwitzt, mit dem Helm auf und hatte gar nicht so die Idee, was da überhaupt jetzt passiert. Und ich habe ihm auch sehr schnell signalisiert, dass ich mich hier gar nicht wohlfühle. Ich bin da als Bartender reingestolpert. Also, ich hatte nichts zu tun mit Essen, nichts zu tun mit Wein und geschweige denn gehoben.
Was hat er denn gesucht genau? Wie war denn die Job Description?
Es gab keine Job Description.
Achso, Service.
Nö, nicht mal das. Er hat gesagt, du suchst gute Leute.
Gut, achso, er sucht gute. Ja. Ja, das ist doch mal.
Wie heißt sein Buch? Simple and Sexy. Das war.
Chicho.
Chicho. Und er wollte, dass ich arbeite. Und ich habe ihm erst gesagt, danke, 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 aber das ist, also, das möchte ich nicht, kann ich nicht. Und dann hat er mich zum Essen eingeladen. Ja, und dann, ne?
Also
wie man
dort,
so ist als
dort,
Mensch. Ja, dort, dort. Ne? Wie man dann so ist.
Du bleibst gleich mal hier oder so. Nach dem
ja, nicht an dem Tag. Er meinte,
durftest du dich nochmal umziehen?
Komm mal nochmal irgendwann zum Essen. Schau dir jetzt mal an, was wir hier so machen.
Ja.
Ja, das habe ich natürlich angenommen, ne? Also einfach zu sagen, heute, ich habe bis dahin noch nie einen Stern gegessen.
Ja.
Oder ein Guide Michelin-Restaurant betreten.
Aber das hat dich schon gereizt, so vom Ambiente dort und so weiter, oder war das?
Das hat mich abgeschreckt.
Echt?
Ja, ja, also.
Okay.
Ich war abgeschreckt.
Ja, ja.
Aber ich dachte dann so, hey, so ein Essen im Zwei-Sterner, nehme ich mit.
Wir reden von 2020 jetzt, ne?
Ja.
Ja, okay. Oder 21. Ich möchte nur mal die Kürze der Zeit gerade so ein bisschen betrachten.
Ich glaube, also Matteo war 21, ja.
Na, okay. Du warst da essen, war lecker.
Ja, aber ich konnte es gar nicht greifen.
Konntest gar nicht.
Also ich habe natürlich einen super Abend gehabt. Das Service unglaublich, haben sich super gut.
Warst du alleine da denn?
Ich war nicht alleine da. Ich muss auch nicht bezahlen, also er hat mich wirklich eingeladen. Ja. Ich weiß, ich habe 50 Euro Trinkgeld gegeben und das hat sich damals so ich wusste nicht, wie viel und was und so und habe mich super wohl gefühlt. Und dann habe ich damals für mich so, ich hatte ja gar keine Ahnung, ich so, oh, 50 Euro, so, wow, dafür bin ich da einmal so essen gegangen.
Aber du hattest ja auch geguckt und wusstest,
nee,
was.
Nee, ich habe nicht so, ich habe gar nicht, ich habe mich.
Du wusstest wirklich, auch gar nicht, was nee, es regulär so, gekostet
Matteo
hätte.
Matteo hat so, als wenn er so jemanden, den ich kenne, komm mal vorbei zu mir, so als wenn er so der Italiener von nebenan wäre und ja. Ich saß da und ja, klar, ich habe mir dann natürlich irgendwie ein Polohemd angezogen und meine Begleitungen beziehungsweise meine Gastgeber waren dann Dr. Andrevari und Dörte, seine Frau. Liebe Grüße, falls Sie es irgendwann hören. Die beiden haben betreiben das Bianc.
Ja.
Und ja, ich habe also sozusagen mit dem Inhaber dann einmal da ein paar schöne Gänge gegessen. Und jetzt im Nachhinein weiß ich, da war ein Gast da, der hat ganz tolle Weine bestellt. Der hatte immer nur ein Glas getrunken und den Rest der Flasche dem Restaurant sozusagen zur Verfügung gestellt. Hier, probiert gerne mal. Und da waren, ich glaube, ein 64er Sauternes dabei. Das ist das Jahrgang von meinem Papa.
Ja.
Chateau Yquem. Also ein Wein, den ich heute wahrscheinlich, um den zu probieren, viel tun würde. Den habe ich damals da probiert. Ich war ganz lecker. und es war ein ganz besonderer Moment. Ja. Und genau, Endre und ich haben einen Handschlag gemacht und haben gesagt, okay, du fängst hier an, wir finden eine Rolle für dich. Keine Ahnung, du bist kein Sommelier, du bist kein gelernter Kellner. Du bist irgendwie bar so, aber du, also wir haben uns einfach wirklich, das ist unglaublich, aber wir haben uns einfach gut verstanden. Und ich habe nicht, ich wusste nicht mal, wie viel ich verdiene oder was meine Rolle ist.
Aber sowas passiert dann, ne?
Ja.
Sowas, hast du auch gar nicht drüber nachgedacht, ne?
Gar nicht.
Aber nächsten Tag vielleicht so, ja. Und wann solltest du, dann bist du gleich ein paar Tage später gestartet?
Genau, oder die Kündigung war schon davor. Also ich wusste halt, dass ich mich verändern möchte. Das war vielleicht auch so ein bisschen die Situation. Was ist das größte Risiko? Du fängst da an und dann halt, ne? Also ich hatte jetzt nicht irgendwie einen Druck, dass irgendwas schnell gehen musste. War aber gleichzeitig dann happy, dass es dann auch schnell ging. Und genau, damit hier rein haben wir so ein bisschen uns beschnuppert, geguckt, was geht denn hier eigentlich. Und ja, der Rest ist eigentlich so ein bisschen Geschichte. Ich bin da gestartet und ich durfte am Anfang halt Wasser einschenken und habe so Hosting gemacht. Also ich war so ein bisschen mehr so, nicht so ein richtiger Chef de Rang. Niemals. Das hatte ich ja nicht. Ich konnte nicht mal drei Teller tragen, so richtig. Und ich war so der Feelgood-Manager, habe da halt viel unterstützt, wo ich konnte, aber meinte dann auch nach ein paar Tagen so, hey, Matteo, ich fühle mich hier nicht so wohl. Ehrlicherweise weiß ich nicht, ob das so mein Umfeld ist. Und er hat mir dann freundlicherweise, er wollte mich unbedingt halten und hat gesagt, nee, wir müssen irgendwas finden. Und dann hat er gesagt, ich habe ja nebenan hier noch so einen zweiten Laden, das Pan con Tomate. Und da durfte ich dann plötzlich von, keine Ahnung, nichts auf Betriebsleiter gehen. Und ja, dann hatte ich plötzlich seinen Zweitladen an der Backe. Und da hatte ich richtig Spaß. Super cooler Laden, den gibt es immer noch. Es gibt spanische, mediterrane Spezialitäten, so ein bisschen mit einem Twist und eigentlich damals marketingmäßig Tapas aus dem Sterne-Restaurant in einer entspannten Atmosphäre und da habe ich mich richtig wohl gefühlt. Da gab es eine Riesenbar, es gab Cocktails, ich habe die Cocktailkarte rauf und runter, ich habe da Sachen gemacht und mich richtig ausgetobt, wunderschöner Laden, ich war jung, unerfahren und ein Sternekoch stand hinter mir. Das war mein Sprungbrett in die Welt der Gastronomie.
Das war dann eher dann nochmal so die etwas softere Nummer, ne, für dich.
Da habe ich im T-Shirt gearbeitet und zum Schluss, also der Laden und ich haben es richtig gut verstanden. Endre und auch Matteo haben mir da eine große Bühne geboten, wo ich mich austoben durfte. Es war viel Vertrauen da. Ich habe den Laden auch hochgezogen, das muss man sagen. Also wir haben dann nach Corona richtig, richtig dann da auch Spaß gehabt. Und ja, das war so die Episode Matteo Ferrantino und das ganze Umfeld. Sehr, sehr wichtig, tolle Erinnerung, sehr schöne Zeit. Das war aber auch da, wo ich sozusagen dann das erste Mal so richtig gearbeitet habe. Und prägende Zeit auf jeden
Fall. Und da hast du auch wahrscheinlich dann auch Gefallen dran gefunden, ne? Und gesagt, das ist ja. Aber das waren ja nur 2 Jahre dann, oder nicht mal 2 Jahre, ne?
Knapp unter 2 Jahre.
Mhm.
Ging schnell. Dann kamen ein paar private Sachen auch dazu und wie das so ist, ne? Also ist kein leichter Job, das wissen wir alle. Man muss einfach sein. Also es ist kein Work-Life-Balance. In der Gastro ist es Work-Life-Blending, mindestens. Mhm. Und ja, das will ich gar nicht verteufeln oder anpreisen, aber es ist ein Lifestyle-Ding. Man ist nicht, also auf diesem Level ist man nicht in der Gastro, weil es ein Job ist.
Weil man einen Job machen will, Job haben will irgendwie, ne? Ja.
Gar nicht. Und da habe ich mich damals dann entschieden, die Gastronomie zu verlassen. 2022.
Wolltest du was ändern?
Ja, ich war so, das ist nicht nachhaltig. Für meinen Körper, für mich, für ich war nicht glücklich. Ich hatte so ein paar private Sachen noch, eine Trennung. Na, man ist ja immer noch Mensch.
Mhm.
Und mein ganzes Umfeld hat ja nichts mit Gastronomie zu tun. Ist ja nicht so, dass irgendwie Köche oder...
Du hast ja gar nicht die Buddies da im Umfeld.
Gar nicht. Ja. Also ich kannte keine Köche, ich hatte keine Ausbildungskollegen. Ich war nicht, ne, wenn ich jetzt die Azubis von heute sehe, die dann irgendwie im Herlin landen und so und alles, die sind ja mit 22, hast du Romani Conti schon probiert? Welchen Jahrgang? Ja. Alter Schwede.
Ja.
Also wie weit ich von dieser Bubble entfernt ist, das kann ich, also ich muss das wirklich einmal nochmal sagen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
Umso erstaunlicher aber, und jetzt bin ich gespannt, was passiert, weil du wolltest raus. Jetzt sehe ich dich hier aber woanders, es hat nicht geklappt.
Nee, es hat nicht geklappt. Das ist eine coole Story. Ich habe tatsächlich sogar dann an Andre und Matteo das Bescheid gegeben, ich kann nicht mehr, möchte nicht mehr, es geht nicht mehr. Da waren viele Emotionen dann dabei und wirklich viele Emotionen und dann ist noch ein anderer Inhaber mit dabei, der Johann Killinger. Und der hat mir indirekt oder direkt dann auch einen Job angeboten bei ihm in der Firma. Also die haben das Restaurant, aber die haben noch ihre anderen Jobs. So.
Ja.
Will ich gar nicht so in Details gehen, aber sozusagen, da wurde mir ein Job zurück im Büro in der Unternehmenskommunikation angeboten und eine Stelle für mich kreiert, weil wir menschlich so gut uns verstanden haben, dass mir eine Chance gegeben wurde zu sagen, hey, wir wollen dich wieder,
wir finden dich gut.
Du bist Betriebswirt, hast Gastro gemacht, du hast es super gemacht, es hat Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten, du verstehst uns, die Philosophie, und dann wurde mir ein Job angeboten als Corporate Culture Manager.
Ah.
Cooler Jobtitel. Ja.
Klingt Hammer. Gut und hätte auch so ein bisschen gematcht mit dem,
so,
was du
mal. Ich habe mir so vorgestellt, so Leinenanzug und darunter so ein T-Shirt, so locker, weißt du? Aber
das klingt nach Miami Vice. Genau,
so ein bisschen Miami Vice.
Aber nicht dein, das ist ja gar nicht, kannst du gar nicht erlebt haben, Miami Vice.
Nee, leider
vom
nicht.
Hören sagen.
Nur vom Hören sagen. Aber nee, das war cool und ich hätte das natürlich auch mit kompletter, ich habe mich da voll reingekniet so. Ich habe einen Job unterschrieben. Ich habe tatsächlich einen Vertrag unterschrieben.
Ja.
Bin dann im November nach Mexiko auf eine Hochzeit von einem guten Freund. Und da hatte ich meine Familie und meine besten Freunde um mich rum. Und kurz vor der Reise hat mich das Team, mit dem ich dann das Kür gegründet habe, das erste Mal darauf angesprochen, hey, du darfst nicht aus der Gastro, war so ein bisschen der O-Ton.
Und wer war das? Was war,
das waren Stammgäste.
Stammgäste? Die hatten das mitbekommen. Du warst schon raus?
Ja, oder? Ja, ja. Nee, ich habe das ja. Also,
hast du einen erzählt? Na, das
natürlich.
War's.
Hey, ja. Ich gehe raus so. Und dann haben wir uns zum Lunch getroffen. Und dann wurden wir verkuppelt, Paul und ich. Paul hatte keine Ahnung, wer ich bin. Ich hatte keine Ahnung, wer Paul ist.
Also
und,
diese Menschen hatten auch Paul schon akquiriert?
Ja, also die Geschichte, wenn ich jetzt nochmal ganz schnell erzähle.
Die hatten einen großen Plan.
Naja, es ist alles war nicht eben, alles ist, also es ist ein Zufall alles. So, also die saßen oft bei mir am Tresen und die saßen auch einmal im Bianc dann und ein Tisch neben dem Bianc, da war Mario, der arbeitet in Karlsruhe, hatte auch ein tolles Restaurant, der war damals Mannschaftskoch von Karlsruhe und hat dann im Bianc gegessen und Paddy saß im Bianc und war HSV-Fan und die haben sich einfach als Nachbartisch gut verstanden. Und weil der KSC dann in der Stadt war, ging es darum, der gewinnt, lädt den, also der verliert, muss den anderen einladen zum Essen.
Ah.
So haben sich Mario und Paddy kennengelernt, im Bianc, zu Tisch. Und Wette wurde verloren, der HSV hat natürlich gewonnen. Und die haben sich irgendwie gut verstanden. Und Mario kannte den Paul vom Koch des Jahres. So ist die Verbindung.
Ah.
Und Paddy hatte schon immer Lust, irgendwie mal irgendwas in Hamburg zu starten. Patrick ist aber auch nicht in der Gastronomie, also er macht das sozusagen auch eher aus Leidenschaft. Und Mario hat dann sozusagen dem Paddy gesagt, hey, hier ist ein Paul Decker, der möchte irgendwie in die Großstadt.
Ja.
Und die haben uns verkuppelt. Und Paul wurde gesagt, da ist jemand in Hamburg, der möchte einen Laden aufmachen, der sucht einen Chefkoch. Und mir wurde gesagt, da kommt ein Chefkoch, der möchte einen Laden machen, der sucht noch jemand, der so ein bisschen vorne rumtanzt.
Ja, ja.
Aber wir hatten beide nicht die Idee, uns selbstständig zu machen.
Wenn da einer ist, der will, dann kann man
ja. Ja, wir wurden verkuppelt. Und ja, dann haben wir uns, also wir wussten das nicht und wir kannten uns nicht.
Dating-Plattform sozusagen. Ja. Also ihr habt dann euer erstes Date gehabt?
Ja, das war im August 22.
Ja.
Neumanns Weinbar.
Ja.
St. Georg.
Ja.
Ich weiß leider nicht mehr, welchen Wein. Eigentlich super wichtig. Das Weingut müsste ich eigentlich mal irgendwie
unser aussehen. Wein, unser Lied.
Ja, ja. Danach haben wir noch Alzerperle, ehrliches Bierchen. Und da haben wir das erste Mal so überhaupt gecheckt, okay, wir werden hier gerade verkuppelt.
Ja, das habt ihr schon dann festgestellt, ja, ja.
Ja, klar, wir saßen da, dann, also keiner hat den Plan, dass er irgendwie so, sich selbstständig machen möchte.
Und wie weit bist du? Was hast du schon geplant? Ja, nix. Ich denke, du. So,
ja, und Paul wollte einfach nur sich verändern. Ich meine, der hatte sehr erfolgreich schon gekocht in vielen verschiedenen Stationen und der wollte einfach mal Großstadt.
Der wollte einfach mal Großstadt. Der kommt aus dem Saarland.
Das ist das Witzige. Paul, na, kommst du aus dem Saarland? Das steht irgendwo in der Bild-Zeitung, aber er ist eigentlich von der Mosel. Er kommt aus Lößnig.
Von der Mosel.
Genau, Mosel. Er kommt aus Lößnig. Ganz kleines, wunderschönes, wunderschöne Ortschaft neben Erden. Erden kennt man vielleicht vom Erdener Treppchen, Erdener Prälat. Das sind große Lagen. Tolle GGs werden da gemacht. Lößnig hat auch eine große Lage, den Försterlei. Den sieht man aus dem Kinderzimmer von Paul.
Ah.
Da sieht man die Weinberge. Und er kommt von der Mosel, hat auch an der Mosel gelernt, sehr klassisch und war dann über Station halt schnell in der Sterne-Gastronomie, auch ganz, ganz oben, kurz im Sonora reingeschnuppert, damals halt 3 Sterne. Das hat er nicht lange gemacht, aber das war eigentlich seine erste Station nach der Ausbildung.
Ja. Ist ja nicht schlecht, das in der Vita zu haben. Ne?
Ich glaube, das war aber Schocktherapie, da kann er lieber selber drüber nochmal reden. Und dann hat er sich aber verfestigt im Schanz, er war dann im Schanz, mittlerweile auch 3 Sterne. Bei Thomas Schanz und da hat er länger gearbeitet, hat auch Sterne mitgesammelt als Chef de Partie. Also eine tolle Karriere als Koch, sehr, 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 sehr guter Koch. Ich bin menschlich und fachlich sehr, sehr glücklich, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Viel Kreativität, eine tolle Art zu arbeiten, die Küche gut im Griff.
Und wusstest du gleich oder wusstet ihr gleich, dass das passt bei euch?
Nee.
Nee.
Nee. Nee, gar nicht. Also wir waren menschlich völlig. Ich weiß auch, ich glaube, sein erster Eindruck, habe ich letztens gefragt, er meinte so, er dachte, ich wäre so ein BWL-Justus.
Mhm.
So ein Vorurteil, so, ja, oh ja, so ein Stadtjunge, der hier.
Ja, ja. So ein kleiner Schlauer, ne?
Ja, kleiner Schlauer. So ein,
mit Taschenrechner.
Ja, weiß ich gar nicht, ob so in die Richtung.
Mit Excel-Dateien.
Ja, mit Excel-Dateien auf jeden Fall. Und Paul halt, also cooler, lässiger Typ.
Ja?
Tunnel, Tattoos.
Ja.
Dann kam noch sein kleiner Hund dazu. Und ich war so, ja, mal gucken, ne?
Ja.
Und das ist eben das Ding. Ich glaube, von Anfang an haben wir irgendwie menschlich gesagt, so cool, mal cooler Typ, ein paar Mal telefoniert, was könntest du dir vorstellen? Jeder hat so das erzählt, was er an Gastronomie schön findet. Und dann haben wir einen gemeinsamen Nenner gefunden. Und der gemeinsame Nenner war eigentlich so, wir wollen einen Ort schaffen, an dem man selber gerne Gast wäre.
Ja.
An dem man Spaß hat zu sein, wo man das genießt, eben in einem Standort zu sitzen, der irgendwie halt gutes Essen war natürlich für Paul ganz wichtig und für mich ging es darum.
Mittlerweile auch, ne?
Natürlich auch, aber ich stehe für so, ja, dieses Gastgebersein und dass die Leute bei uns zu Gast sind und einfach auch kurz vergessen, was passiert und sich einfach auf den Moment auch so auch das Soziale sozusagen fokussieren und das wollen wir zusammenbringen. Deshalb Kulinarik und Bar auch im Untertitel von Kör, weil für mich Bar nimmt.
Ja, die Bar, es geht bei dir nicht mehr weg, ne? Ist der Anfang von allem eigentlich bei
ja,
dir.
Ja, aber die Sache ist so, Bar denken wir direkt an Cocktails, Alkohol und so, aber Bar ist eigentlich ein Ort, wo die Leute wirklich, das ist super demokratisch und alle treffen sich an der Bar und das ist ein Ort des Austausches. Das haben wir auch ganz schön auf der Homepage mittlerweile geschrieben, so, wir wollen hier Atmosphäre, wir wollen einen lebendigen Gastraum. Schreibt so der Guide Michelin. Ja. Eine Atmosphäre, die Spaß macht. Ich war so stolz auf diesen Text. Den haben wir nicht selber geschrieben.
Ja, wie cool.
Und das ist genau das, was wir wollen. Tatsächlich, dieser Text steht genau für das, was wir die Grundidee hatten. Gute Küche, schöne Gläser,
aber
schöner
dann wurde
Wein.
Es ja komplett verstanden.
Es wurde verstanden, aber wir hatten keine Ahnung, welche Produkte und welche Küche. Ich wusste nicht. Er meinte so, ja, ich mag so nordisch. Er hat seinen Küchenstil beschrieben. Und ich war am Anfang skeptisch. Ich kam aus einer mediterranen Küche. Ich bin halb Mexikaner, so für mich ist so Tacos, Säure, Schärfe, so das ist so mein Essen. Und ich war so ein bisschen so, ja, nordisch, was heißt denn das? Kann ich mich damit identifizieren? Aber von da an war klar, wer sich um was kümmert. Natürlich ist er der Küchenchef und ich würde ihm niemals sagen, mach mal ein Gericht, was
aber,
so.
Aber
so
stimmt ihr das zusammen ab?
Die Küche? Nein.
Ja, nee, oder das Menü?
Nee.
Nee?
Nee. Also es gibt mal so Kleinigkeiten, die natürlich irgendwie mal besprochen werden, wie kommt der Gang an? Ich bin sozusagen das Sprachrohr so ein bisschen, was die Gäste sagen. Und wenn wir mal einen Gang haben, der irgendwie nicht so begeistert, dann ist es okay, können wir da noch ein bisschen was anpassen, ein bisschen mehr Säure. So. Es sind aber eher so, es ist eher Feedback. Ich würde niemals sagen, so, boah, wir brauchen jetzt einen Gang mit wir brauchen jetzt ein...
Ja, du gehst nicht hin und sagst, ich wünsche mir jetzt das und das.
Ich wünsche mir ein Ex-Benedict, weil wir das gut verkaufen oder so. Nein, um Gottes Willen. Also wir sind wirklich, und das ist, glaube ich, das Spannendste an der Sache, das gemacht, worauf wir beide Bock haben.
Ja, das
wir
ist cool.
Einen Ort hier kreiert, der nicht irgendwie ist so, was hat Hamburg noch nicht? Oder was fehlt? Wo also ist die Nische? Ich habe
keinen großen Research gemacht.
Nee, keine Marktforschung, keine gar nichts.
Was kommt aus dem Bauch raus? Aber ist auch besser. Es ist nicht artifiziell dann,
ja,
oder?
Ja, aber es ist auch mutig, weil, also hatte ich glaube ich schon mal irgendwo erzählt, zum Beispiel die Glaswahl. Ne? Also wir wussten gar nicht, dass wir so gehoben sein wollen oder so. Und dann sind solche Sachen wie, welche Gläser suchst du aus? Nimmst du die Feingläser, die teuer sind und leichter kaputt gehen? Mhm. Oder nimmst du halt Gläser wie ein normales Restaurant, wo man sagt, hey, das ist halt ein Gebrauchsgegenstand, der wird halt täglich viel angefasst. Und das sind halt genau die Fragen, die du dir stellst. Und dann haben wir gesagt, was finden wir denn geil? Was finden wir cool? Und wir nehmen die coolen Gläser.
Ja.
Und sowas Banales gibt dem Gast direkt die Idee, so, okay, wir sind hier in einem Restaurant, wo die Gläser halt dünn sind, fein, und wie oft höre ich das? Mann, habt ihr schöne Gläser. Ja, und das klingt so,
das merkt
so
man, doof. Ja. Oder auch wenn es nur unterschwellig ist. Ja?
Aber, also wenn du Sternegastronom bist und ein Restaurant aufmachst, dann ist das ja gar keine Frage, dass du so eine Gläser nimmst. Für uns war sowas aber schon...
Für euch war es ja noch weit weg.
Das waren so Sachen, das war gar nicht... Wir wollten gar keinen Stern. Also wie gesagt, was das wollten wir? Wir haben da gar nicht dran gedacht. Wir haben alle Entscheidungen einzeln getroffen. Das war super mühsam.
Das klingt aber echt so ein bisschen märchenhaft. Weißt du?
Es ist märchenhaft,
Das ist echt so ein bisschen. Ich meine, das klingt ein bisschen wie.
Ja, aber das ist, glaube ich, das Spannende an dieser Geschichte, weil selbst die Mühlen, das muss ich auch noch erzählen: Pfeffermühlen, Paul und ich, oh Gott, haben wir lange eine Pfeffermühle. Was glaubst du, wie oft wir diese Pfeffermühle rausgeholt haben in 2,5 Jahren? Vielleicht 30 Mal. Aber wir haben wochenlang gesagt, welche Pfeffermühle wir brauchen, weil. Ja. So eine banale Sachen. Also hinterher weiß man immer mehr, aber ich glaube, das Geheimnis war so ein gewisses Maß.
Wie war es mit der Einrichtung hier?
Einrichtungen haben wir uns sehr viel leiten lassen. Wir hatten da jemanden, der uns geholfen hat. Wir haben so ein bisschen vorgegeben. Ich wollte es dunkel, ich wollte es gemütlich, plauschig. So ist es dann auch ein bisschen gelandet. Ich glaube, für Paul war es am Anfang ein bisschen dunkler, als ich das gewünscht hatte. Mir war halt wichtig, dass mit Nordisch nicht so gemeint ist, so super clean und kalt.
Was auch passieren
cool,
kann. Ja.
Ist auch cool, ne? Gibt es auch coole Läden, die so sind, aber wie gesagt, ich wollte einen Laden, wo man gern versackt, so Wohnzimmeratmosphäre, das haben wir gut geschafft mit der Einrichtung und da hatten wir Hilfe.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, das ist cool. Und wie lange hat es gedauert dann von eurem Treffen bis zur Eröffnung?
August 22 bis Mitte September 23. Oh, also schon dann über ein Jahr.
Gut, ihr musstet die Location finden. Das hattest du vorhin erzählt. Ihr wolltet ja auch irgendwie ein bisschen...
Das war im November.
Ja.
Und im November, genau, ich war dann in Mexiko. Einmal gehen wir wieder rein. Ich war in Mexiko, hatte einen Arbeitsvertrag unterschrieben für einen Bürojob zum 1.12. Das wusste Paul nicht, weil ich ehrlicherweise zweigleisig gefahren bin. Ich dachte so, da möchte sich ein Koch von der Mosel selbstständig machen. Mal gucken, ne? Ich werde jetzt nicht meine Lebensplanung darauf auslegen, ob wir zusammenkommen. Und dann habe ich diesen Vertrag unterschrieben. Und wollte eigentlich dann am 1.12. anfangen und hat mir gedacht, so, ich guck mal, wie das da passiert mit diesem Laden. Und im November in Mexiko mit meinen besten Freunden und meiner Familie um mich rum haben die gesagt, Josh, du musst den Weg gehen der Selbstständigkeit. Du bist der Typ dafür. Mach das. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und da habe ich erst die Entscheidung getroffen, ich ziehe das Ding durch. Ich musste einen Rückzieher machen mit dem Arbeitsvertrag und musste mir dann erstmal einen Job suchen, weil ich wusste, dass natürlich nicht wir uns Gehalt auszahlen.
Das dauerte ja ein bisschen.
Wir hatten ja noch nichts von der Bank, wir hatten keinen Laden, wir hatten nichts. So. Wir haben gegründet Weihnachten 23, also die GmbH, ohne richtig festen Mietvertrag. Wir hatten schon so ein bisschen erste Gespräche, aber das KÖR oder die Betriebsgesellschaft gibt es seit Weihnachten 22. Seit Weihnachten 22.
Ja.
Und dann haben wir den Umbau gestartet im April. Und starten konnten wir dann erst im September.
Ja.
Ja.
Und das war natürlich dann ein großer Tag, die Eröffnung.
Ja, aber also, ich habe, glaube ich, die Nacht davor nicht geschlafen. Ich habe hier auf dem Sofa geschlafen, eine Stunde. Weil wir waren halt nicht fertig, aber wir hatten den Druck. Also finanziell hatten wir so einen Druck.
Ja, ihr musstet,
Geld,
ne?
Alles war leer.
Ihr musstet
Gehälter loslegen. Waren zwei Monate schon bezahlt. Puffer war weg. Wir waren
das Team war aber schon komplett?
Ja.
Okay, weil ihr musstet ja auch... Trainieren, ihr musstet ja auch.
Ja, trainieren haben wir auch nicht viel.
Nee,
wir haben noch bis zum Tag davor irgendwie Sachen ausgepackt.
Oh, Wahnsinn.
Wir haben nicht einmal ein Menü vorgekocht.
So, und jetzt natürlich die obligatorische Frage, würdest du es wieder so machen? Also würdest du die Entscheidung wieder so treffen?
Ach so.
Erstmal?
Ja, voll. Also ich meine, das ist natürlich jetzt eine super coole Situation. Jetzt nach 2,5 Jahren ist es so, dass es immer noch Spaß macht. Also ich bin dankbar dafür. Nur wenn jetzt irgendwie ich mir ein paar Tipps geben könnte, gibt es schon viele Sachen, die ich anders machen würde. Ja. Jetzt in der Planung zumindest, so was die Details angeht. Aber letzten Endes, dieses Chaos hat es auch so besonders gemacht, ne? Irgendwo.
Das ist es eben, ne? Also im Nachhinein sagt man, was haben wir da getan? Wie lief das eigentlich alles ab?
Ja, Ladenbauthemen und so, ja, wo wir Geld verschossen
aber
haben.
Aber ich glaube, das ist immer so. Du kannst wunderbar hier deinen Katalog haben und es geht immer irgendwas daneben, oder?
Ja, voll.
Und da zeigt sich dann auch, wie gut ist das Team und wie stark ist man dann auch.
Ey, wir haben so ein tolles Gründer-Startteam gehabt, so wirklich so tolle Leute. Viele von denen sind nicht mehr bei uns, entweder aus der Gastronomie raus oder halt irgendwie verändert. Der eine macht jetzt ein Praktikum im Radio, der andere baut Küchenroboter oder er vermarktet die. ja, also das ist wirklich spannend, was das Gründungsteam ist, aber super besonders. Wir waren wirklich ein richtiges Startup mit so einer Energie und sind zusammen im Urlaub und alles. Das ist alles mittlerweile ein bisschen anders und auch wir müssen den Job auch irgendwie mit mehr so sehen wie auch ja, mehr Verantwortung gegenüber den Gästen auch. Am Anfang war das alles noch sehr viel so just for fun.
Ja.
Ich glaube, das war sehr cool für die Startphase, weil die Gäste haben es gemerkt, so, das ist ein Team, was richtig Bock hat.
Die ganz richtig, die richtig brennen, ja.
Ja, und du warst eigentlich zu Gast bei den,
Abziehen, ja,
bei den, was hat die Nachbarschaft gesagt, was machen hier diese jungen, tätowierten Männer? Wir waren ein Team von jungen, tätowierten Männern und das war auch der Vibe so.
Mhm. Ja, cool.
Es war gar nicht so, ich komme in ein Restaurant.
Und dann kommst du rein und sagst, ey, das sieht aber hier gar nicht tätowiert aus. Was ist denn das eigentlich? Ne? Das sind ja die Gegensätze.
Aber das ist ja Hamburg so ein bisschen. Ne?
So ist das, ne? So ist das. Wir sprachen neulich drüber, ja, über Hamburg.
Genau.
Aber nochmal zu dem Thema Bar und Gastgebertum. Du musstest dir ja auch noch ein bisschen was aneignen. Du musstest dir ja ein bisschen was über Wein aneignen.
Ja, also ich hatte mit Wein gearbeitet im Pan con Tomate, mit einer Weinkarte von ungefähr 45 Positionen. Ja, wo ich mir dann so 10 Positionen gut angeeignet habe, einfach weil ich das musste. Und die anderen dann halt so ein bisschen, ne, charmant, sagen wir mal, mitgefahren bin. Und wir haben hier geöffnet mit einem Barkonzept, was sehr ambitioniert war. Wir hatten, glaube ich, einer der besten Bartender der Stadt mit Moritz Schulte. Und haben hier den Fokus ganz klar auf Mischgetränke gesetzt, was am Anfang super gut ankam. Ich dann aber irgendwann gemerkt habe, dass natürlich also Wein gehört einfach zu guter Küche. Und das Thema musste ich mir dann halt autodidaktisch und einfach durch viel Neugier und viel Zuhören und viele Masterclasses, Besuche auf Weingütern aneignen. Und wir sind hier gestartet mit einer Weinkarte von 6 Positionen.
Oh.
Da könnt ihr mal sehen. Also
mit 6 Positionen?
6 Positionen und das war so offener Ausschank. Ne? Also das günstigste Glas Wein war 6,30 Euro. Also
da war nichts geplant.
Und da war halt der klassische Provence-Rosé dabei.
Ja.
Dann gab es irgendwie einen Riesling, einen Grauburgunder und einen Chardonnay. So. Und also ich glaube auch, dass wir in den ersten immer noch bis vor 8 Monaten. Unsere Weinkarte war wirklich, ich glaube auch im Buschfunk, manche Gäste haben sich getraut, das zu sagen, so hey, ihr kocht hier so Richtung Stern, aber boah, das Thema Wein so, da mussten wir echt aufholen.
Aber mittlerweile?
Und, ja, mittlerweile ist, also ich bin super stolz auf die Weinkarte, wir haben uns das echt hochgearbeitet und wirklich, Wein ist hier sehr fair kalkuliert. Wir haben eine super schöne Auswahl, spezialisieren uns immer mehr und ich bin da super stolz drauf. Das ist auch das größte Thema in den letzten Monaten für mich gewesen. Und ja, aber das muss man halt auch finanziell erstmal machen können. Ne? Jetzt mit dem Wissen, oder hätte ich damals einen Sommelier gehabt oder jemanden, der auch Freunde, mittlerweile bin ich super gut vernetzt in der ganzen Hamburger Gastronomie mit Bekannten. Also jetzt würde ich das alles anders machen. Aber das Thema Geld ist immer noch ein Thema. Und ich finde es immer schwierig zu sagen, so, ja, was habt ihr denn für Weine so? Für jeden, der neu gründet und der das selber bezahlt oder auch fremdfinanziert ist, aber ein Budget hat, so, das ist echt
ja
Kohle, ne?
Ja.
Und das muss man erstmal verstehen. Du kannst nicht, du musst den Wein auch verkaufen. Und natürlich wissen wir alle die Top-Weingüter, die Top-Weine und können alle sagen so, ja, aber du musst es erstmal einkaufen, ne? Und wir hatten null Keller. Also wir sind.
Aber es gehört natürlich auch dazu, ne? Mit dem Stern war natürlich auch die Erwartungshaltung nochmal gestiegen, dass du da auch einen anderen Wein hast.
Das stimmt, aber zum Beispiel, das finde ich, machen wir super. Also auch was das Essen angeht.
Ja.
Also wir können sehr, sehr gut sagen: so, Leute, ihr seid hier bei uns und wir machen das so, wie wir das machen.
Ja.
Und wir machen das gut und wir haben das Selbstbewusstsein zu sagen, unsere Weinbegleitung zum Beispiel sind keine großen Gewächse, keine. Mhm. klassischen Sachen so, wie wir es...
Bei uns kriegt ihr was anderes.
Bei uns gibt es kleine Winzer, coole Sachen, ja. Auch mal irgendwie ein Wein aus Georgien zu einer Jakobsmuschel, die wir mit Spitzkohl und Kümmel servieren.
Also endlich sind wir beim Essen angelangt.
Ja, endlich sind wir. Es sind halt so ein bisschen Sachen, die auch mal anders sind und das ist ja auch das, was die Gäste wollen und was wir wollen und wie gesagt, also ich bin stolz auf das, was wir tun. So selbstbewusst sind wir mittlerweile und jetzt, wenn man so zuhört, dann ist das viel Info, aber eigentlich vorbeikommen und ausprobieren. Wir haben eine tolle Küche. Wir machen wirklich ein saisonaler und regionaler Rahmen. Das sind für uns Grundwerte. Wir haben Kreativität und Handwerk. Das sind so die Sachen, die ich in Szene setze. Ich würde wenig auf Produkte gehen, die immer da sind, aber wir arbeiten schon eher mit Sachen aus dem Wasser. So. Wir haben trotzdem auch ein bisschen jetzt gerade Rehrücken im Hauptgang. Wir arbeiten jetzt gerade nochmal mit ein bisschen Oldenburger Ente, haben wir aber als Pastrami nur als Gewürz sozusagen eines Ganges. Und Säure ist ein Thema, Frische. Gleichzeitig aber so auch einfach lecker.
Also, und die Idee vom Nordischen, ist die geblieben so ein bisschen?
Ja, würdest du sagen, ja, ne? Voll. Also,
oder rutscht ihr da mal weg?
Nee. Ja, wir sind auf jeden Fall mehr bei Butter als bei Olivenöl.
Ja.
Wir haben auch laktische Komponenten, ne? Buttermilch ist immer irgendwie ein Thema. Wir arbeiten mit Zwiebelgewächsen. Wir haben, jetzt gerade haben wir einen Hummergang. Wir arbeiten mit Stachelbeeren aus der Saison, mit so ein bisschen Karotte, Fermentation, Einlegen. Wir haben so einen selbstgemachten Dashi und der Hummer kommt dann so richtig schön konfiert, eingearbeitet. Und das Gericht schmeckt eigentlich nach Thailand.
Ja, da kommst du ja wieder nach Buchholz zurück.
Ja, genau. Tom Yum so ein bisschen. Süß-sauer und Seafood.
Ja,
aber alles im regionalen und saisonalen Rahmen. Und das ist super cool. Und genau das ist das, was Spaß macht an unserer Küche. Und großes Lob an Paul, Kai, die beiden haben so ein bisschen den Hut auf, aber eben auch an Tim als Azubi, jetzt muss ich sie alle nennen, ja.
Ja.
Und Valeria haben wir jetzt mit dabei.
Tim kenne ich übrigens schon, Tim war schon vor dir bei mir im Podcast. Ja.
Tim ist eine Legende.
Weil wir natürlich auch die Auszubildenden beim Food Talker featuren. Ja. Hört euch die Folge mal an, es ist sehr lustig.
Ja, Azubi ist super wichtig auch. Auch spannender Moment für uns, dass sich das erste Mal jemand bewirbt oder uns fragt, so darf ich bei euch lernen?
Toll.
Paul und ich haben mit 29 dieses Restaurant aufgemacht. So, irgendwie ist man dann noch jung und wild oder bildet sich das zumindest ein. Und dann kommen plötzlich Leute und wollen bei einem etwas lernen.
Ja.
Ganz großer Moment für mich.
Schön, ne? Schön. Ja. Ich finde, ihr habt etwas Tolles geschaffen und ich sage danke für dieses tolle Gespräch.
Boris.
Für deine Einblicke, die du gegeben hast und alles andere, Leute, müsst ihr euch hier essen. Und wenn ihr nun mal auf eine Auster und ein Glas Wein vorbeikommt. Vielen Dank, Josh.
Danke dir, Boris.
Aus dem Chör. Achso, hier, ne? Ich habe dir noch Blasentang geräucherten mitgebracht. Das Nordische.
Sehr gut.
Für Paul.
So was
muss man probieren. Alles klar. Dankeschön. Tschüss, tschüss. Und das war's auch schon wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören bei dieser Episode mit Josh Stragaczynski vom Restaurant Chör. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freuen wir uns sehr darüber, wenn Sie uns eine Bewertung geben. Gerne 5 Sternchen, dann werden wir und unsere Gäste noch sichtbarer, haben noch mehr Hörer und geben all denen, die hier bei uns zu Gast sind, eine noch größere Fläche, was uns natürlich ein großes Vergnügen bereitet. Und wir hoffen natürlich auch, dass Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Dann ist nämlich meine Kollegin Regine Marxen dran und hat wieder einen wunderbaren Gast aus dem Feld Kultur, Kunst oder Wirtschaft. Also, bis dahin, herzlichen Dank und wir sagen Tschüss.